Heute ist uns ja als Predigttext angegeben und wir kommen ja von Woche zu Woche immer wieder zusammen, um in das Wort Gottes hineinzuschauen und was es uns zu sagen hat, ganz persönlich, und zwar zu sagen hat an dem Werk des Herrn. Da ist uns der Abschnitt aus 2. Thessalonicher 3 gegeben, die Verse 1 bis 5. Da geht es darum, dass der Apostel Paulus auffordert zum Gebet. Aber zu welchem Gebet? In welche Richtung? Ich lese uns diese Verse. Liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Einige Punkte werden hier herausgehoben. Einmal, betet für uns. In welcher Beziehung steht denn das? Dann, dass das Wort des Herrn laufe. Es soll das Evangelium pulsieren. In welcher Art? Und dass wir erlöst werden, befreit werden von den bösen Unverständigen, die immer wieder Aufhalter sind in der Verkündigung des Evangeliums durch ihre Prägung, ihre Art. Und dass wir wissen, vom Herrn gestärkt zu werden im Glauben. Er ist treu, er hält sein Wort, er will tun, was er sagt. Und dass wir zwei nötige Stücke in unserem Leben immer wieder suchen, finden und behalten, das ist die Liebe Gottes und die Geduld Jesu Christi. Um das geht es hier in diesem Text. Der Apostel Paulus schreibt an die Gläubigen zu Thessalonik, betet für uns. Der Bruder Paulus war ja zuvor ein stolzer Pharisäer. Ein stolzer Pharisäer, der gar keine Fürbitte brauchte, denn er wusste ja alles besser. Er wusste, wie das ist im Glauben an Gott. Er bildete sich das ein. So gibt es ja auch heute viele, die sich einbilden zu wissen, was Gott will. Aber nun hat er gemerkt, dass Stolz und Hochmut vor dem Fall kommt. Und er ist gefallen. So wie wir es ja auch gelesen und gehört haben in der Losung. Stolz und Hochmut bringt immer zu Fall. Wenn man alles weiß und besser wissen will, ist das Ende dieser Sache schon vorprogrammiert. Man muss nur darauf warten. Bei dem Bruder Paulus hat es ja lange gedauert. Aber es kam der Sturz vor Damaskus. Jetzt bist du am Ende. Deine Weisheit hat dich nicht weitergebracht. Du hast alles verkehrt gemacht. Das wusste dieser Bruder Paulus immer wieder aufs Neue. Er sagte nicht, ich mach das schon, sondern betet für mich, ich möchte jetzt nicht mehr der Handelnde sein, sondern Gott selbst soll es sein. Er zeigte den Thessalonichern, den Gläubigen, wie sie den Kampf des Glaubens führen sollten. Denn in dem Brief, in dem zweiten Brief, geht es ja um mancherlei Fragen. Was haben die Schwierigkeiten der Zeit zu bedeuten? Haben wir ja manchmal auch diese Fragen. Warum geht es mir so elend? Warum ist alles so schwer? Warum ist in der Welt alles so gegen mich drunter und drüber? Die Fragen hatten sie auch. Und deswegen kamen sie ins Grübeln. Was ist denn nun passiert? Ist der Tag des Herrn schon dran? Der Tag des Gerichtes? Oder wie ist denn das mit dem Tag Christi? Steht unsere Hinwegnahme kurz bevor? Viele Fragen hatten sie im Blick auf die äußeren Umstände, die gegen das Evangelium stritten und augenscheinlich auch gegen die Gläubigen. Und der Apostel wusste sie durch den Heiligen Geist zu beruhigen und zu sagen, nein, nein, der Tag des Herrn ist noch nicht da. Da muss erst dies und jenes geschehen, der Abfall und der Antichrist muss offenbar werden. Das Kind des Verderbens muss erstmal offenbar werden. Dann erst. Also wertet eure jetzigen Anfechtungen nicht als das Ende oder dass ihr vergessen worden seid vom lebendigen Gott, weil er noch hier auf Erden seid, wo augenscheinlich das Gericht grassiert. Und dann kam er zum Schluss dieses Briefes und sagt, nun betet für mich, für uns. Denn das ist der Weg im Glaubenskampf, dass Gläubige ständig bei Jesus bleiben können, wenn sie demütig sind. Hochmut hat Saulus zur Strecke gebracht. Aber Demut hat ihn zu einem gesegneten Werkzeug werden lassen. Betet für mich und so betet auch für euch. Denn wer demütig vor seinem Heiland bleibt, dem Heiland, der ihn vom Tod erlöst hat, wird mit der notwendigen Glaubenskraft immer wieder ausgerüstet, um den Widerständen der Zeit zu begegnen. Wir denken da an das Wort des Herrn Jesus, wo er in Matthäus 11 sagt, in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Sanftmut und Demut. Und da sollten auch die Thessalonicher in ihr Leben hineinschauen. Wie ist denn das mit der Sanftmut? Wie ist das mit der Demut bei uns? Denn nur das bringt uns durch. Nur das schließt immer wieder die Gemeinschaft mit Jesus zusammen, der sanftmütig und demütig ist. Der Apostel wusste, dass die Gemeinde zu Thessalonich unter großen Kämpfen gegründet worden ist. Er selber verkündigte das Evangelium immer in den Synagogen. Etliche fielen ihm zu, auch von denen aus den Nationen. Aber dann kamen andere, auch aus dem religiösen Bereich, und bekämpften ihn und die entstehende Gemeinde. Es gab immer Kampf von Anfang an. Es gab nicht einen Schritt der Ruhe, äußerlich gesehen. Es war immer Kampf seit Beginn des Glaubens an Jesus Christus. Die einzige Ruhe, die die Gläubigen erlebten, war innerlich. Äußerlich, so sagte der Apostel an anderer Stelle aus, immer Kampf. Immer Kampf, immer Gegenwind, nie eine Förderung von der Welt her, sei es die religiöse oder die glaubenslose Welt. Aber innen Ruhe. Das ist das Geheimnis der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und so kommen wir durch. Und darum bat der Apostel und sagt, so sollt ihr miteinander umgehen, auch für uns. Betet füreinander, dass ihr in dieser Ruhe bleibt. Er, der schon im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 2 gesagt hat, wir beten ständig für euch, ohne Unterlass, der sagt jetzt zu seinen Zöglingen, will ich mal sagen, betet jetzt für mich. Zu denen, denen er das Evangelium brachte und sie wurden froh, die eigentlich noch in den Kinderschuhen des Glaubens steckten, sagt er, betet nun für mich. Der Apostel praktiziert an dieser Stelle, was er auch an die Philipper schrieb, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. So ein Satz ist ja schnell ausgesprochen. Aber in der Haltung sieht es oftmals anders aus. Da ist aber das Geheimnis der Gemeinschaft mit Jesus und der Führung durch seinen Geist. Oswald Chambers hat das mal so ausgedrückt. Er sagt, bete für deine Freunde, dann wird Gott auch deine Fesseln lösen. Die Befreiung kommt in dem Augenblick, in dem du für sie bittest. Das ist nicht nur bloße Reaktion, sondern so arbeitet Gott. Dabei geht es nicht nur darum, Zeit zum Bibellesen zu finden, sondern um spontane Fürbitte während unserer täglichen Arbeit. Dann werden wir immer wieder Befreiung erleben. Nicht, weil wir die Probleme verstehen, sondern weil wir merken, dass Gott über die Fürbitte seine Wunder an anderen Menschen tun will. Fang also an und bete. Dann kann Gott an anderen Menschen handeln. Du brauchst nicht einmal mit ihnen zu sprechen. Christus hat uns freigekauft. Das ist die Grundlage unseres Lebens als Christ. Und wenn wir auf dieser Grundlage beten, ist es Ehrensache, dass Gott darauf antwortet. Der Apostel Bruder Paulus sagte keine hohlen Worte, indem er sagt, betet mal für uns einfach so dahin, sondern er wusste, dass das das Glaubensprinzip ist, anzufangen für den Nächsten zu beten, um von sich selber loszukommen, am Werk des Herrn zu stehen. So antwortete auch das Volk Israel, als es darum ging, in das Land Kanaan einzuziehen. Und Josua hatte die Aufgabe bekommen, dies zu tun. Sie sagten, wir vertrauen uns nur den an, der mit Gott in Verbindung steht und ihm gehorsam ist. Denn diese Fürbitte desjenigen, der mit Gott in Jesus Christus verbunden ist, bewegt Gottes Arm. Wir lesen das in Josua 1, 16 und 17, wo Josua sagt, ja, Mose hat das nun so bestimmt und wir sollen über den Jordan gehen. Und sie sagten, ja, so wir merken, dass der Herr mit dir ist, dann bitten wir, dass du uns leitest. Und dann bete auch für uns, wenn der Herr mit dir ist. Wenn er nicht mit dir ist, dann brauchst du das nicht zu tun. Also, der Apostel hat es den Thessalonichern anbefohlen, weil er wusste, sie sind verbunden mit dem Herrn. Sie waren ja auch eine vorbildliche Glaubensgemeinschaft. Und sie wollten das Evangelium verkünden. Und darum sagte er, ihr könnt und sollt auch für mich beten, damit ich ein Werkzeug in Gottes Hand bin. Denn es heißt ja auch in dem Wort Sprüche 28, Vers 9, wenn jemand nicht gehorsam ist dem Herrn, dann ist sein Gebet ja ein Gräuel. Dann taugt es überhaupt nicht. Das Gebet soll natürlich nur denen anbefohlen werden, die in der Hingabe an ihren Heiland stehen. Deren Gebete werden nämlich erhört, das wusste der Apostel Paulus, betet für uns. Denn Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, Vers 21, Folgendes darüber, über die Hinwendung zu Jesus und diese erhörte Gebet. Das ist unsere Zuversicht. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, dann haben wir die Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote. Wir sind verbunden mit ihm. Wir tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und nochmal im 5. Kapitel lesen wir dann in Vers 14 und weitere. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also, der Apostel Paulus wusste, dass er auch diese Fürbitte nur denen anbefehlen kann, die selber im Gehorsam leben, die selber auf das Wort Gottes eingehen, die in der Verbindlichkeit mit Jesus stehen. Betet. Es ist ja ein Wunsch und eine Anweisung zugleich, dass die Gemeinde nicht schwach werden sollte im Blick auf die äußeren Umstände. Betet als solche, die immer wieder die Reinigung ihres Lebens suchen. Sobald irgendetwas in ihr Leben gekommen ist, was Jesus nicht gefällt, dann sollen sie Buße tun und sofort Reinigung suchen, damit das Handeln, auch das Fürbittehandeln, nicht vergebens ist. In dieser Demutshaltung sollten die Thessalonicher weiter im Glaubensleben kämpfen und stehen und sollten geistlich zusammenhalten, weil einer den anderen braucht. Ich weiß nicht, ob uns das noch so gegenwärtig ist in der heutigen Zeit. Einer braucht den anderen. Wenn es um das Werk des Herrn geht, wenn es um das eigene Werk geht, brauchen wir den anderen nicht. Aber wenn es um Jesus geht, braucht einer den anderen. Der zweite Punkt: Betet für uns, nicht für uns persönlich nur, sondern damit das Wort des Herrn laufe. Damit das Wort des Herrn ausgebreitet wird. Merken wir die Fürbitte, die hier der Bruder Paulus der Gemeinde vorstellt und anbefiehlt, dreht sich nicht um die eigene Person, sondern dreht sich immer um das Werk Gottes, an dem wir stehen. Es geht um Jesus Christus. So wie Johannes der Täufer ausrief, es geht um das Lamm Gottes. Seht, das ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Es geht um Jesus, der sein Leben am Kreuz gegeben hat. Es geht um sein vergossenes Blut, das uns versöhnt hat mit dem himmlischen Vater. Es geht um die Vernichtung des Todes, um die Vernichtung der Trennung zwischen dem Menschen und Gott. Es geht um ihn. Es geht nicht um uns. Es geht um sein Werk. Die Fürbitte hat also nicht in erster Linie das Wohl des Menschen, der als Werkzeug gebraucht wird, im Sinn, sondern das, was durch den Gläubigen Gott tut, in den Gläubigen und durch ihn tun will. Darum Fürbitte. Darum sagen wir: Danke, dass du für mich gebetet hast. Ja, warum? Nur, dass es mir gut geht? Nein, dass ich stark werden konnte, um das Werk des Herrn zu führen. Deswegen, ich brauche diese Kraft, um das tun zu können. So hätte auch der Apostel sagen können. Es geht allein um Gott in Jesus Christus, in allen Gebeten. Und darum hat Johannes gesagt, die Gebete werden erhört. Die werden erhört, wenn es um Jesus geht. Nicht um mich, sondern um ihn. Denn das sind die Bitten und Gebete, die Gott schenkt. So beschreibt der Apostel auch im Korintherbrief an die Korinther und sagt: Schaut, wir sind schwach. Warum? Es geht nicht um uns, sondern um Gottes Werk, damit ihr stark werdet. So schreibt er hier in 1. Korinther 4, Vers 10. Wir sind Narren. Na, wer ist schon gern ein Narr? Wir sind Narren um Christi willen. Warum denn? Wir sollen gebraucht werden, damit ihr klug werdet. Für euch. Also für bitte für mich, damit ich ein Narr um Christi willen bleibe, damit es euch gut geht. Wir sind schwach, ihr stark. Für bitte für mich, dass ich schwach bleibe, damit ich euch die frohe Botschaft sagen kann, so wollte er es sagen, und ihr stark werdet. Ihr sollt herrlich sein, wir aber verachtet. Verachtet? Paulus sagt, betet für uns, dass wir verachtet bleiben, damit die anderen, denen das Evangelium gesagt wird, herrlich werden. Denn bis auf diese Stunde leiden wir doch Hunger und Durst, Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unseren Händen Arbeit. Also wenn der Apostel gesagt hat, betet für uns, meinte er nicht, dass er jetzt der Starke ist und die anderen die Schwachen, sondern dass er weiter auf diesem Podium bleibt, wo es ihm äußerlich vielleicht nicht gut geht, aber den anderen durch den Dienst, den er verrichten kann. Denn er sagt weiter, man schmäht uns. Was tun wir? Wir segnen. Wir segnen. Das ist das Werk des Herrn. Nicht wir wollen jetzt durch andere gesegnet werden, sondern wir segnen andere. Da müssen wir die Schmach ertragen. Man verfolgt uns und das Werk des Herrn lautet, wir dulden es. Wir dulden es. Wir bleiben beim Herrn. Man verlästert uns. Ja, dafür müsst ihr jetzt nicht beten, dass das aufhört, sondern dafür, dass wir weiter freundlich reden. Das ist das Werk des Herrn. Verstehen wir, warum der Apostel Paulus sagt, betet für uns, damit das Wort laufe. Nicht, dass es uns besser geht, sondern dass Jesus verkündigt wird. Wir sind ja geworden, so sagt er, wie der Abschaum der Menschheit. Betet für uns, dass wir nicht mehr der Abschaum der Menschheit sind? Nein. Wir sind jedermanns Kehricht bis heute. Betet für uns, dass das Evangelium laufe, das Wort laufe. Verstehen wir? Es geht in allem immer um Jesus und sein Wort und Werk. Die Fürbitte, die der Bruder Paulus von den Thessalonichern erbat, betraf also nicht seine Person, sondern allein das Werk seines Heilandes, der ihn vom Hochmut befreit hat und in die Demut führte. Wir lesen zum Beispiel auch diesbezüglich, dass Gott überall, warum beten wir für Israel? Wir beten für Israel wegen Gottes Werk. Wir beten für den Nächsten nicht wegen des Menschen, sondern wegen Gottes Werk. Und das sagt Gott auch. Warum führt er sein Volk wieder in das Land Israel? Er sagt, um meines Namens willen, nicht um der Leute willen. Es geht doch nicht um die Leute, es geht um Gott. Ich lese uns diese Verse in Hesekiel 36, 22. So spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Da sagt der Herr, das tue ich um meines Namens willen. Und um seines Namens willen hat er auch uns erlöst. Und das hat Paulus erkannt. Jesus hat um seines Namens willen diesen Paulus auf die Erde gestreckt. Hat gesagt, jetzt mache ich aus dir etwas um meines Namens willen. Dass nicht du wieder der Handelnde bist, sondern ich. Und die anderen sollen erkennen, dass ich es bin an dir. Sie werden einfach sehen, das ist nicht mehr der Saulus. Denn das, was er jetzt tut, das brachte Saulus nie fertig. Da muss eine andere Kraft sein. Um meines Namens willen will ich das alles tun. Chambers, der ja einen tiefen Einblick in das Geheimnis des Glaubens bekommen hat, empfiehlt auch dazu, ich lese einen kurzen Satz vor, wo er sagt, höre auf, um die Erfüllung deiner eigenen Wünsche zu bitten und setze dein Leben als Diener Jesu für andere ein. Das bedeutet wirklich Brot und Wein für andere. Und noch ein kurzer Satz, den er wunderbar formulierte, lautet, Fürbitte lässt dir weder die Zeit noch die Neigung, für dein armes, liebes Ich zu beten. Du brauchst den Gedanken an dich selbst nicht abzuweisen, er kommt dir gar nicht erst. Du gehst vollkommen auf in dem, was Gott für andere Menschen erreichen will. Fürbitte für andere lenkt von der eigenen Person ab. Gottes Geist suchte und sucht die Frucht des Lebens von Golgatha unter den Gläubigen, dass sie sichtbar werde. In Johannes 17, Vers 21 bat Jesus, dass die Jünger eins werden. Ja, aber wie denn eins? Sie können nur eins werden, wenn sie von sich wegschauen. Und welche Frucht soll daraus entstehen? So betete Jesus, damit die Menschen erkennen, dass du, Vater, mich gesandt hast. Vater, ich übersetze das mal so, bewirke, dass alle von sich wegschauen und nur noch auf Jesus, damit sie eins sind. Sonst sind sie ja nicht eins, sonst sind sie sowas von unterschiedlich, dass sie niemals zusammenkommen. Damit dann durch diese Einheit erkannt wird, die Kraft Gottes, dass du, Vater, mich gesandt hast. Und wenn im dritten Punkt, wo der Apostel auch sagt, ja, ich möchte doch befreit sein von den bösen Menschen, von den Falschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding, ist es ja auch nicht ein Gebet dafür, dass der Apostel selbst entlastet werden möchte, sondern er hat auch das Werk des Herrn im Visier und will sagen, es soll das Evangelium weitergetragen werden. Die Aufhalter, die nur diskutieren wollen, die von denen möchte ich in der Weise erlöst werden, weil die verhindern wollen, dass das Evangelium weitergesagt wird. Es ging also auch nicht hier um Erleichterung des eigenen Lebens, sondern um das Wohl des Wortes Gottes unter den Menschen. Denn Jesus Christus soll alle, die nach Heil ihrer Seele suchen, erreichen können und erfüllen. Die Botschaft des Friedens. Ich glaube manchmal auch für uns gesehen, wir diskutieren viel zu viel über das Wort Gottes. Statt einfach das Evangelium weiterzusagen und darum zu bitten, dass es unverhindert weitergesagt wird. Personen, denen der Glaube nicht wichtig ist, sind ja solche, nicht, dass sie nicht glauben könnten, sondern solche, die nicht glauben wollen. Weil der Glaube an Jesus Christus Veränderung sucht. Und man will nicht verändert werden. Das sagte auch Jesus zu den Frommen der damaligen Zeit. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Ihr glaubt zwar, das Leben zu finden in der Schrift, ja, und sie zeugt auch davon. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr dieses Leben habt. Das ist nämlich ein anderes Leben. Das sind die, von denen Paulus sagt, es ist nicht jedermanns Ding. Sie wollen sich einfach nicht der Führung Gottes in Jesus unterstellen. Und die sollen kein Hindernis werden in der Ausbreitung des Evangeliums. Und auch in Johannes 12 spricht der Herr in Vers 42 und 43 von den Obersten damals glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäerwillen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge gestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Hier liegt das Geheimnis, wo Paulus sagt, ja, von denen will ich befreit werden. Denn die, die das Menschliche suchen, stehen dem Evangelium im Wege. Der Erweckungsprediger Spurgeon griff einmal einen Satz auf und sagte, er glaube einfach nicht, dass dieser Satz, den man so sagt, stimmt. Und zwar wird ja von manchen Ungläubigen gesagt, eigentlich sei er ja nicht schlecht. Er ist ja von Herzen ein guter Mensch. So sagt man manchmal. Aber er sagt, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Denn wenn ein Mensch obenauf nicht gut ist, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass er im Grunde im Herzen auch nicht gut ist. Und dann gibt er ein Beispiel und sagt, wenn ihr auf einen Obstmarkt geht und wollt Äpfel kaufen und seht einen Berg von Äpfeln und oben liegen schlechte Äpfel drauf, würdet ihr euch auch nicht abspeisen lassen damit, dass die Verkäuferin sagt, aber darunter sind viel Gute. Eigentlich ist was Gutes dabei. Nein, ihr würdet nicht drauf eingehen. Wenn das da oben schon faul ist, dann gucken wir gar nicht erst nach, was da drin ist. Ja, er hatte recht, dass er sagt, hier können wir nicht vermeintlich gute Dinge hervorheben. Wer nicht in Jesus Christus ist, kann nicht gut sein. Denn nur das neue Leben in Jesus ist gut. Betet für uns. Und dann kommt der Trost, der Herr wird euch stärken und bewahren. Er spricht also in das praktische Leben der Thessalonicher hinein und auch in unser Leben. Vertraut euch nur Jesus an und bleibt ein Werkzeug in seiner Hand. Denkt daran, dass es nicht um euch geht, sondern um ihn. Dann wird er euch bewahren. Er wird euch führen. Er wird euch segnen. Er wird euch die Kraft geben, die ihr jeweils braucht. Das ist eine Zusage. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Vor dem Bösen. Das wird nicht das letzte Wort haben in eurem Leben. Denn weil Gott euch ja gebrauchen will, wollt ihr sagen. Wenn Gott euch gebraucht, dann kann das Böse nicht das letzte Wort haben. Sonst könnte er euch ja gar nicht gebrauchen. Er will ja durch euch segnen, die Mitmenschen. Er will die Mitmenschen lieben. Demut vor Gott, Gebet in der Liebe zum Herrn und das Handeln im Auftrag Jesu, das lässt uns überwinden. Und das weist den Satan in die Schranken. Und ich möchte den letzten Punkt noch ansprechen. Zwei Dinge sind aber nötig. Zwei Stücke zur Festigung des Glaubens sind nötig. Was schreibt der Apostel hier? Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und die Geduld Christi. Lasst euch beschenken von der Liebe Gottes, denn die Liebe Gottes ist die einzige Kraft, die alles überwindet. Nicht unsere Liebe, sondern seine Liebe zu uns im Heiligen Geist. Und im Korintherbrief hat es ja der Apostel auch aufgeführt, was sie alles kann. Sie verträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erträgt alles. Sie duldet alles. Sie hört nicht mehr auf. Sie bleibt im Sieg. Lasst euch beschenken mit der Liebe Gottes. Denn sie steuert euer Leben. Und mit der Geduld Christi. Ich dachte kurz darüber nach, ja, danke Herr, dass du so viel Geduld gehabt hast. Wie viele Steine sind dir in den Weg gelegt worden, damit du nicht ans Kreuz gehst für mich? Wie viel? Man hat alles unternommen, um dich von diesem Weg abzuhalten für mein Leben. Aber in Geduld wartest du auf das Weitergehen bis zum Tod. Gehorsam bis zum Tod. Das ist Geduld Christi, die er geübt hat, trotz allen Widerstreits. Und das will der Apostel Paulus sagen. Das wünsche ich euch, diese Geduld Christi. Dass ihr im Gehorsam immer weitergeht, bis zum vollkommenen Sieg. Denn diese zwei Stücke, sie bewahren euch vor dem Übel. Und in der Vorbereitung dachte ich dann ganz spontan an die Liebe des Vaters und an die Geduld des Vaters, dessen jüngster Sohn das Haus verlassen hat. Er hat gewusst, dass dieser jüngste Sohn, der sich sein Erbe hat auszahlen lassen, irgendwo auf der Strecke bleibt. Das ist ja auch passiert. Er saß nachher bei den Schweinen. Er hat es gewusst. Er war aber nicht verbittert. Er wartete in Geduld, bis der zurückkommt. Und als er zurückkam, wurden keine Vorwürfe gemacht. Liebe Gottes, ach komm her, wir feiern ein Fest. Schlachten ein Kalb, kriegst ein wunderbares Kleid, ein Ring an den Finger, Schuhe an die Füße. Wir freuen uns, dass du da bist. Das heißt Liebe Gottes und Geduld Christi. Und das will der Apostel auch der Gemeinde deutlich machen, dass das unter uns pulsiert. Und dass wir nie vergessen, es geht nicht um uns, sondern es geht um den, der für uns am Kreuz sein Blut vergossen hat. Und wenn es um ihn und sein Werk geht, wird er uns mit allem versorgen, was wir tun dürfen, auch in der kommenden Woche, an seinem Werk. Der Herr segne uns darin.